Der REM Podcast. Museum zum Hören.
Die Geschichte der Menschheit ist auch eine Geschichte der Mobilität. Auch wenn wir gerne rumsitzen, Ruhe genießen und uns die Sonne auf den Pelz scheinen lassen, so waren wir Menschen zu allen Zeiten mobil. Der Normalzustand unseres menschlichen Körpers ist Bewegung. Ob für den täglichen Bedarf, zum Aufbruch zu neuen Ufern, zur Kriegsführung, ob freiwillig oder notgedrungen, ob zum Handel, zur Kommunikation oder dem Austausch von Ideen. Wir waren schon immer unterwegs. Ganz allgemein ist Mobilität ein entscheidender Faktor für die kulturelle Entwicklung sowie für gesellschaftliche Innovationen. Dabei hat sich die Art, wie wir uns fortbewegen, im Laufe der Menschheitsgeschichte stark gewandelt und sie wird es auch weiterhin tun. Anlässlich der Ausstellung Eiszeit-Safari nehme ich in diesem REM-Podcast nun die Mobilität im Wandel der Zeit ins Visier. Und zwar spreche ich mit dem Generaldirektor der Reichs-Engelhorn-Museen, Professor Dr. Wilfried Rosendahl, über die Zeit der frühen Menschen in der Steinzeit. Mit meiner Kollegin Dr. Irmgard Siede über das Mittelalter und mit Stefan Deppe, dem Leiter unseres Kooperationspartners der BMW-Niederlassung in Mannheim, über die Gegenwart und Zukunft. Wir steigen direkt ein in die Eiszeit, also die letzte Kaltzeit des aktuellen Eiszeitalters, und ich freue mich nun darauf, den Generaldirektor der Reichs-Engelhorn-Museen begrüßen zu dürfen, Wilfried Rosendahl. Er ist Geologe, Paläontologe, Zoologe und Vor- und Frühgeschichtler und damit der perfekte Gesprächspartner. Grüß dich, Wilfried. Hi.
Hallo.
Ja, damals in der Steinzeit bzw. in der Eiszeit war der Mensch als Jäger und Sammler unterwegs, nicht nur kleinräumig, sondern er drang auch in ganz andere Regionen und sogar Kontinente vor. Welche Strecken legten denn die Steinzeitmenschen damals zurück?
Hier ist die Frage, an einem Tag, in einer Woche, in einem Jahr. Also so ein Wanderradius von ein paar Kilometern, 10, 20 Kilometer am Tag, ist sicherlich eine Normalität. Über eine Jahreszeit hinweg auch sicherlich größere Strecken. Wir kennen Handelsbeziehungen über mehrere Zehner und 100 Kilometer vom Mittelmeer bis in den Raum von Mainz hinein. Also der Mensch war mobil und war unterwegs und wusste auch gut, wohin er sich wie bewegen konnte.
Das heißt, über Kontinente war dann auch generationenübergreifende Wanderungsbewegung sozusagen?
Ja, über Kontinente hinweg, das ist ja so eine heutige Urlaubsangelegenheit. Also es ist keiner von Afrika mal eben nach Europa gelaufen, weil er dachte, dass es da ein bisschen kühler ist oder die Mammute schöner.
Kommen wir jetzt auf die Alltagsbewegung. Gab es damals schon feste Routen, etwa Routen, die sich an Nahrungsmittelvorkommen oder an Jahreszeiten orientierten?
Also der Mensch wusste genau, wie die Landschaft aussieht. Er war ein absoluter Kenner seiner Umwelt. Er wusste, wo er wie entlang gehen musste, um Gefahren zu vermeiden, um Flüsse zu queren, bei Jagdzügen, wo welche Tierherden hinanlaufen. Es gibt ein schönes Beispiel für die Schwäbische Alb, der Petersfels unten im Hegau, am Randgebiet von Bodenseegebiet. Da gibt es eine Höhle, da hat der Jäger und Sammler Station gemacht, weil es dort eine Engstelle im Tal gibt, von dem er wusste, dass Rentierherden umherziehen in ihr Winterquartier. Das hat er strategisch genutzt. Er ist da hingegangen, um dort im Herbst zu jagen. Also Landschaftsmarken, Landschaftswege waren bekannt wie heute Städteplaner und andere Sachen.
Woher wissen wir denn etwas über diese Beweglichkeit, über die Wanderungsbewegung?
Wir kennen die verschiedenen Siedlungsplätze. Wir können herausfinden, dass es Parallelitäten in Siedlungsplätzen gibt, Zeitgleichheit. Aber was vielleicht das Spannendste ist, dass wir wissen, dass Menschen miteinander Kontakt hatten, dass es in Siedlungsplätzen Funde gibt, die zueinander passen, oder dass wir Mittelmeer, Muschelmaterial eben im Oberrheingebiet in Siedlungsplätzen finden. Die Muschel hat den Weg nicht den Rhein hinaufgenommen, sondern ist entsprechend über Handels- und Tauschware mit den Menschen an den Fundplatz gekommen.
Gab es auch schon sowas wie soziale Netzwerke oder Ereignisse, zu denen man von weit her zusammengekommen ist?
Also die Reisegründe waren sicherlich vielfältig. Es ist der tägliche Lebensbedarf. Jäger und Sammler sind unterwegs, sie folgen den Tierherden, sie schauen, wo entsprechend gute Umweltverhältnisse vorherrschen für das alltägliche Leben. Selbstverständlich hat man sich auch bewegt, um Freunde und Bekannte zu treffen und Gruppentreffen zu machen. Wir haben ja nicht irgendwie so eine Landschaft, wo zigtausend Menschen im engen Raum aufeinander sind, wo man jeden Tag jemanden sieht. Also man ist in seiner Gruppe, in seiner Familie, in seinem Clan. Aber das muss man dann auch schon wollen, wenn man andere Menschen treffen will. Die sind auch ein bisschen weiter entfernt und auf anderen Gebieten unterwegs.
War ja sicherlich auch für den Genpool förderlich, wenn man sich aus der eigenen Gruppe heraus auch nochmal vermehrt hat.
Genau, also die Gendurchmischung ist natürlich auch besser gegeben, wenn sich fremdere Gruppen entsprechend begegnen.
Nun war das Rad noch nicht erfunden, die Tiere zum Reiten noch nicht domestiziert, also erfolgte die Bewegung hauptsächlich zu Fuß. Trugen Steinzeitmenschen schon Schuhe?
Ja, also man war mit den Beinen unterwegs, mit den eigenen. Man hatte natürlich Schutzkleidung an den Füßen. Man konnte das auch verändern, je nach Klimata. Also niemand ist mit nackten Füßen durch den Schnee gelaufen. Das sollten wir nicht annehmen. Man wusste sich auszurüsten. Im Sommer kann man auch barfuß laufen. Das hängt auch vom Untergrund ab. Da sind wir heute auch sehr unterschiedlich unterwegs. Also von daher Ausrüstung perfekt, Muskulatur gut ausgeprägt. Es gab Hilfsmittel, um Dinge zu tragen, Stangen, die man hinter sich hergezogen hat, um was zu transportieren, um sein Zelt dabei zu haben, um ein Kurzzeitlager zu errichten oder auch um Sachen zu transportieren, wie erlegtes Wild. Denn auch ein kleines Mammutstück hat Gewicht und will getragen werden.
Das heißt, das waren solche Stangenschleifen und ansonsten hatte man aus Leder Rucksäcke, Beutel.
Alles, was geholfen hat, was wir nicht kennen, sind künstliche Gefäße. Also wir kennen keine geschnitzten Holzgefäße aus der jüngeren Altsteinzeit. Wir kennen auch keine Keramiksachen, um was zu tragen. Also man hat sich mit anderen Mitteln beholfen.
Wie sieht es denn in puncto Gefährlichkeit aus? War das Reisen gefährlich?
Ja, jede Gebirgswanderung kann gefährlich sein. Ich glaube, die Menschen wussten sehr gut, wohin sie sich bewegen, wie sie sich bewegen. Aber dennoch gibt es Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Begegnung mit entsprechenden gefährlichen Tieren oder bei der Flussquerung doch vielleicht Untiefen unterschätzt. Also Gefahrenpotenzial war da, aber der Kenner einer Landschaft weiß, die Situation einzuschätzen. Ich glaube, wir können uns kein gutes Bild davon machen, wie es so gewesen ist, denn wir sollten nicht mit unseren Fähigkeiten auf das schließen, was damals gewusst wurde.
Waren auch schon Experten für ihren Bereich, logischerweise.
Das sind Menschen ihrer Zeit, die in ihrer Zeit bestens leben. Wir wissen auch, wie wir heute eine Straße queren, wenn kein Streberstreifen ist. Ich weiß nicht, wie das jemand machen würde, der vielleicht keine Autos kennt. Das ist so ein bisschen Zeitfantasie, aber in seiner Zeit ist der Mensch sicherlich ein Kenner seiner Situation.
Flusstiefen hattest du angesprochen. Erfolgte schon eine Bewegung auch über das Wasser? Gab es schon Schwimmhilfen in irgendeiner Form? Oder?
Ich glaube, der Mensch konnte schwimmen. Schwimmhilfen wird man gesehen haben. Holz schwimmt. Wir kennen auch frühe Besiedlungen in der Menschheitsgeschichte der Inseln Indonesiens. Also der Mensch hat sich Hilfsmaterialien geschaffen, ob es Boote sind oder wie auch immer man das nennen mag, ob es Flöße sind, um auch entsprechend über das Wasser hinweg Bereiche zu besiedeln.
Und Einbäume und so, kann man das nachweisen, ab wann die?
Also wir kennen aus der Mittelsteinzeit Funde von Einbäumen, die wir so bezeichnen, wie es ist. Aber vor 800.000 Jahren wurden auch schon Inseln Indonesiens besiedelt. Also da ist man irgendwie auch hingekommen. Ich vermute eher nicht rein schwimmend, sondern mit entsprechenden bootsmäßigen Hilfsmitteln.
Was hat denn die Sesshaftwerdung des Menschen verändert? Kam damit auch die Domestizierung von Tieren als Hilfsmittel für die Fortbewegung?
Na, Domestikation von Tieren kennen wir schon viel früher. Das hat nichts mit der Sesshaftwerdung zu tun. Also Domestikation mit vielleicht Tieren, die man auch essen und trinken möchte oder wo man Nahrungsmittel zu produzieren möchte, das gibt es eher. Wir kennen Hinweise auf Domestikation für den Hund schon aus der jüngeren Altsteinzeit, also schon um 30.000. Also das sind ganz unterschiedliche Gründe, Beweggründe, warum man den Hund vielleicht domestiziert hat, mit welchen Beweggründen oder ob es erstmal ein Spielkamerad war. Das sind alles verschiedene Punkte, die man diskutieren kann. Aber Domestikation als Hilfsmittel zur Fortbewegung, das kommt natürlich erst viel später. Also wir kennen keine Reittiere aus der jüngeren Altsteinzeit.
Und was waren da die ersten Tiere, die tatsächlich auch die Fortbewegung erleichtert haben, verbessert haben?
Ich weiß gar nicht, ob der Mensch domestiziert hat, um sich irgendwo draufzusetzen, sondern vielleicht eher als Zugtiere. Und das kennen wir ja dann aus dem Nahen Osten mit den ersten großen Siedlungen, dass wir dort auch Zugtiere haben oder Tiere haben, die helfen, etwas zu ziehen oder die helfen, Ackerbau zu betreiben oder auch eigentlich was zu transportieren.
Das waren dann aber wahrscheinlich zuerst Rinder.
Ja, Rinder, aber sicherlich auch Schafe und Ziegen. Wir kennen das ja auch, dass Schafe und Ziegen durchaus auch was tragen können. Und auch das konnte ich mir vorstellen.
Wie sah es denn mit dem Rad aus? Wann und wo wurde das denn erfunden? Weiß man das genau? Und was veränderte sich damit?
Also die ältesten Radfunde kennt man aus der Jungsteinzeit. Das sind hölzerne Räder. Ja, mit dem Rad ändert sich die Transportsituation. Ich kann künstliche Hilfsmittel schaffen, wie Karren und Wägen, die gezogen werden können. Also das ist schon eine wichtige Sache. Aber das drehende Stück ist ja nicht nur interessant als Rad, sondern es dreht sich auch zum Beispiel, um Keramik herzustellen, um eine Töpferscheibe zu machen, anderen Dinge. Also das Rad hat ein riesen Rad gedreht in der Geschichte des Menschen.
Hat vermutlich auch die Innovationen ziemlich schnell, ziemlich weit gebracht. Also da wurde die Verbreitung von technischen Innovationen und mobilen Innovationen auch verschnellert, garantiert.
Ja, schneller und besser unterwegs zu sein, hilft auch, an andere Stellen zu kommen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, die Köpfe zusammenzustecken und auch vielleicht darüber wieder auch neue Dinge in die Welt zu bringen.
Kommen wir mal auf eine ganz allgemeine Frage. Was denkst du denn, wie zentral ist die Mobilität für die Entwicklung, für die kulturelle Entwicklung des Menschen?
Ich denke, der Mensch an sich ist ein Wanderer. Wir sind ein bewegtes Wesen. Wir haben einen aufrechten Gang. Wir sollten und müssen uns bewegen. Wir sind nicht von der Evolution her fertig und perfektioniert für diese Dinge. Das sagt so ein bisschen unser Rückenleiden noch immer. Wir sind in der heutigen Zeit eher Sitzer geworden, weniger Geher und noch weniger Wanderer. Es tut uns aber gut zu bewegen. Also ich glaube, die Natur der Sache ist ein bewegender Mensch. Der Mensch ist unterwegs. Das hat ihn in andere Bereiche gebracht und vieles Neue wurde gesehen und man konnte sich ausbreiten. Irgendwann wird es vielleicht irgendwo zu eng. Also das ist ja so mehr die heutige Zeit, dass wir vielleicht gar nicht mehr wissen, wohin gehen wir denn eigentlich noch, weil der überall wer ist, gerade in der jetzigen Phase.
Jetzt springen wir ein paar Jahrtausende nach vorne. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Wilfried.
Ja, gern geschehen. Sind wir wieder unterwegs.
Wir steigen direkt ein ins Mittelalter.
Also etwa in die Zeit von 500 bis 1500 nach Christus, wobei man mit solchen Epocheneingrenzungen immer auch vorsichtig sein sollte. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Irmgard Ziede, Kollegin hier an den Reichs-Engelhorn-Museen, wissenschaftliche Sammlungsleiterin, Kunsthistorikerin und ausgewiesene Expertin für das Mittelalter. Grüß dich, schön, dass du hier bist.
Ich freue mich, dass wir uns über das Thema der Mobilität unterhalten.
Ja, ein hartnäckiges Klischee ist es, dass das Mittelalter eine statische Zeit gewesen sein soll. Im fortschreitenden Mittelalter verfiel das römische Straßennetz immer mehr. Es gab nur noch wenige holprige Fußwege und Straßen. Und dennoch war Mobilität ein Wesenselement dieser Epoche.
Was sagst du zum Klischee dieser statischen Epoche?
Ich würde sagen, das Klischee ist vielleicht ein Klischee, aber es ist tatsächlich so, dass viel, viel mehr Menschen gereist sind, als wir gemeinhin denken. Egal ob Herrscher oder Kleriker, das mittelalterliche Herrschertum war zunächst vor allem ein Reisekönigtum. Also das bedeutet, dass der Herrscher seine Herrschaft ausübte, indem er eben von Ort zu Ort, von Pfalz zu Pfalz reiste und dort präsent war. Ja, und wir können sagen, fast alle Gruppen, die wir definieren können, sind gereist, haben sich bewegt. Also egal, ob Herrscher mit ihrem Gefolge, ob die karolingischen Missi, die Königsboten unterwegs waren, ob Händler, die zu einem Markttag in einen anderen Ort reisten, ob Bauern, die zu ihren weiter entfernt gelegenen Wäldern unterwegs waren oder Feldern unterwegs waren, ob Pilger, und das ist sicher auch die Gruppe, die die größten Entfernungen zurückgelegt hat, ob Spielleute, die an einem anderen Hof auftreten mussten, oder Künstler und Architekten. Ein bekanntes Beispiel ist ja Johannes Italus, der in den Quellen auch schon den Beinamen Italus bekam, der aus der Lombardei nach Aachen zum Beispiel reiste und dort tätig war.
Wann war das ungefähr?
Das war im 10., 11. Jahrhundert.
Also das hört sich schon sehr dynamisch an, also tatsächlich gegenteilig zu einem statischen Zeitalter.
Ja, also wenn es die Anlässe gab, dann reiste man.
Das römische Straßennetz, kommen wir nochmal darauf zurück, wurde das trotz Verfall weiter genutzt und wie war die Qualität der Straßen und Wege insgesamt?
Also das römische Straßennetz wurde sicher weiter genutzt und ich würde es so einschränken an all den Orten, wo es einen direkten Übergang von der Antike in das Christentum gab. Heutzutage stellt man sich das ja auch bei vielen Städten im Rhein oder am Rhein so vor wie Mainz oder Köln, dass hier die Christianisierung mehr oder weniger lückenlos über die Antike geformt wurde oder kam. Und überall dort, wo solche Orte und Städte weiter bewohnt wurden und weiter ein Siedlungskern waren, da wurden auch die römischen Straßen weiter genutzt.
Und das waren dann auch gleichzeitig die Orte, die später auch prosperiert haben und heute
Exakt.
Große Zentren sind.
Ich denke immer gern an das Beispiel der alten Römerstraße von Regensburg über Augsburg, über die Alpen. Rom war ja ein ganz wichtiger Anziehungspunkt über das gesamte Mittelalter hinweg. Und da sieht man bis heute noch nicht weit von Bad Abbach entfernt die Pflastersteine im Wald. Also die römischen Straßen, die weiter benutzt wurden und gepflegt wurden, die haben sich auch relativ gut erhalten.
Denken wir jetzt mal an die Transportmittel. Mit was waren die Menschen denn damals unterwegs?
Ich glaube, die meisten waren tatsächlich zu Fuß unterwegs, insbesondere die Pilger, die dann nach Rom oder ins Heilige Land, nach Jerusalem gingen. Die, die sich's leisten konnten, die waren sicher mit Pferden oder Saumtieren unterwegs. Da denke ich auch gern an die frühe Pferdezucht, zum Beispiel im Kloster Einsiedeln, wo wir das sehr früh schon belegt haben, dass man hier auch wirklich Pferde gezüchtet hat und dafür gesorgt hat, dass einfach der entsprechende Nachschub an Reittieren da war. Dann, sofern man Flüsse hatte, natürlich auch Flöße und Schiffe, Schiffe auch auf den Seen. Auch hier weiß man, dass zum Beispiel von St. Gallen sehr früh Mönche immer wieder mit Booten auf die Insel Reichenau gefahren sind. Das war damals ja noch keine Halbinsel mit dem Damm wie heute, sondern war tatsächlich eine Insel. Ja, und dann gab es natürlich auch Wegen, Ochsenkarren, Kutschen, mit denen auch eine Fortbewegung möglich war.
Und wenn Karren, dann wahrscheinlich tatsächlich der Ochsenkarren und nicht oder in seltenen Fällen vom Pferd gezogen?
Ich denke häufiger der Ochsenkarren. Wir wissen, dass so zum Beispiel Gemälde von Albrecht Dürer auch über die Alpen nach Venedig transportiert wurden. Das ist so ein schönes, anschauliches Beispiel. Es gibt auch in der Riechental-Chronik für das Konstanzer Konzilbild Beispiele, wo man, da sieht man allerdings bei den Papstwagen dann sogar Pferde. Klar, hochgestellte Persönlichkeiten wurden von Pferdewegen transportiert, aber der Händler, der seine Ware transportierte, der wird das mit dem Ochsenkarren gemacht haben.
Boote hattest du genannt. Jetzt sind wir in Mannheim mit zwei Flüssen ja auch gesegnet und da spielt die Schifffahrt schon seit langer, langer Zeit eine Rolle. Wie sah es denn im Mittelalter aus, binnenschifffahrtstechnisch und auch auf den Ozeanen?
Also die Binnenschifffahrt, die wurde sicher auch auf Neckar und Rhein schon relativ früh mit Booten bewerkstelligt. Natürlich auch, weil insbesondere der Rhein ja keine Brücken hatte. Man musste auch Schiffe einsetzen, um von einem Ufer zum anderen zu kommen. Als sozusagen organisiertes Verkehrsmittel haben sehr früh die Handelsrepubliken Venedig, Genua und Pisa Schiffe gehabt, mit denen sie auch ganze Kreuzfahrerheere transportieren konnten. Es gab dort auch schon ein ausgeklügeltes System der Bezahlung. Also hier war der Transport auf jeden Fall über die Meere per Schiff geregelt. Einfache Transporte von Waren auf den Flüssen Rhein und Neckar fanden auch im Mittelalter bereits mit Flößen statt. Sehr bekannt die Holztransporte aus dem Schwarzwald, die hier an Mannheim vorbeigingen und dann in die Niederlande gebracht wurden.
War Reisen gefährlich zu der damaligen Zeit? Wir hatten vorhin schon gehört im Gespräch mit Professor Dr. Wilfried Rosendahl in Bezug auf Raubtiere oder Ähnliches. Wie sah es im Mittelalter aus?
Ich glaube, dass im Mittelalter es zwar Raubtiere gab, wie Bären in den Alpen, gerade wenn man nach Rom reiste, das war vielleicht eine Gefahr, aber die größte Gefahr waren gar nicht mal die Raubtiere. Ich glaube, dass Naturkatastrophen und Wintereinbrüche in den Alpen die größte Gefahr darstellten. Davon haben wir ja auch Berichte. Mir kommen jetzt spontan zwei Dinge in den Sinn. Also die Alpenüberquerung, die Heinrich IV. Bei dem Bußgang nach Canossa.
Das war 1077, oder?
Ja. Und der Alpenübergang, der gewählt wurde, war der Mont Cenis. Und es gab damals einen schrecklichen Wintereinbruch. Das bedeutete Schnee und Glatteis. Und man wusste sich mit dem Gefolge nicht anders zu helfen, als zum Teil die Frauen und auch die Tiere auf Felle zu setzen und dann den Hang hinauf bzw. hinunter zu ziehen und rutschen zu lassen. Das wird in frühen Chroniken berichtet. Ein anderes schönes Beispiel stammt aus der Riechental-Chronik, die ich ja schon erwähnt hatte. Es geht um Papst Johannes den 23., der in einem Karren nach Konstanz gebracht wurde. Auch auf dem Arlberg gab es solch einen Wintereinbruch und das führte dazu, dass der Karren mit dem Papst umkippte. Und das war ein so schreckliches Ereignis, dass das in der Riechental-Chronik festgehalten wurde. Die wilden Tiere werden also nur zu einem Teil die Gefahr dargestellt haben. Ich glaube, vor allem waren es die Naturgewalten. Vielleicht auch die Malaria-Mücken. Deshalb hat man ja auch viele Verkehrswege, gerade in Italien. Die Straße nach Rom, die geht immer auf den Kämmen des Apennin entlang. Die Via Francigena, die gibt es ja noch bis heute, ist als Wanderweg ausgebaut. Und um sich einfach ein bisschen vor der Malaria zu schützen, hat man diesen Weg so verlegt oder dort entlang geführt.
Ich würde jetzt noch mal gerne auf die gesellschaftlichen Gruppen, die unterwegs waren, zurückkommen. Wir hatten ja vorhin nur die männliche Form genutzt. Hätten wir gendern müssen? Wie sah es mit Frauen aus? Wie stark war die Reisetätigkeit von Frauen?
Eigentlich hätten wir gendern müssen. Es gab natürlich auch Pilgerinnen. Auch ganz berühmte Beispiele wie die Äbtissin Hitta von Meschende, die bis ins Heilige Land reiste und da auch berühmte Dinge mitbrachte. Also es gab auf jeden Fall auch eine Reihe von Frauen, die reisten. Weitere Beispiele, die mir jetzt einfallen, sind zum Beispiel Roswith von Gandersheim, die aus Bildungsgründen reiste und durfte dann in die Klosterbibliothek von St. Emmeram, hat dort Kodizes studiert, die sie nachher auch in ihren Texten verarbeitet hat. Oder eine noch weitere Reise, die noch viel, viel mehr Kilometer betraf, war die der Hildegard von Bingen nach Salerno, wo damals ja eine berühmte Medizinuniversität war. Und um sich medizinische Kenntnisse zu erwerben, reisten auch Frauen.
Wie sah es denn aus in der späteren Zeit, vor allen Dingen in der späteren frühen Neuzeit, wurde Reisen immer mehr zum Vergnügen. Wie war das im Mittelalter? War das noch ein notwendiges Übel? Gibt es zum Beispiel dieses englische Wort to travel, was eine Bedeutungsverengung ist von dem frühmittelalterlichen französischen Wort travail, was ursprünglich aber nicht Arbeit, sondern eine Foltermethode bezeichnete und später dann zu belasten und plagen wurde. Wie sah es aus? War das Reisen im Mittelalter auch schon ein Vergnügen oder notwendiges Übel?
Also zum Teil sicher notwendiges Übel. Und ich glaube, dass man auch immer Angst hatte vor den fernen Ländern, den fernen Gebieten, vor Anderssprechenden, weil man vielleicht einfach nicht die Kenntnisse in dem gleichen Maße hatte, wie das heute über Internet, über Reiseführer und anderes möglich ist. Und vielleicht auch zum Teil, weil, wenn man in einem kleineren Raum aufwächst, man einfach mehr Angst vor dem Unbekannten hat.
Seit dem Altertum nutzen auch Großreiche wie Persien, Rom, China sogenannte Wechselstationen zur Nachrichtenübermittlung. Das dauerte dann nach dem Ende des Römischen Reiches bis ins späte Mittelalter, bis dieses System in gewisser Art wieder aufgegriffen wurde. Das waren sogenannte Pferdewechselstationen, ein Stafettensystem. Kannst du dazu was sagen?
Ja, also 1490 unter Kaiser Maximilian I., da lebte dieses System wieder auf. Man hatte sich den Vorteil zu Nutzen gemacht, dass Pferde einfach eine bestimmte Strecke sehr zügig zurücklegen können. Und wenn ein Bote oder ein Reisender sich dann ein neues Pferd an dieser Wechselstation holte, hatte er eben ein frisches Pferd und konnte damit wieder eine entsprechende Strecke sehr zügig zurücklegen. Und man konnte dieses System natürlich auch Tag und Nacht bespielen. Das heißt, es wurden sehr viel schneller bestimmte Strecken zurückgelegt. Das war vielleicht auch der Größe des Habsburgerreiches geschuldet. Und in dieser Zeit wurden bereits bestimmte Linien, bestimmte Strecken entwickelt, auf denen dann dieses Stafettensystem eingeführt wurde.
Vielen Dank an dich, Irmgard.
auch Dank meinerseits an dich, Norman.
Aufbauend auf dieses Stafettensystem wurde Ende des 16. Jahrhunderts das kaiserliche Reichspostwesen ins Leben gerufen. Was daraus bis zum 18. Jahrhundert entstand, markierte nicht weniger als eine Revolution der Mobilität und Kommunikation. So wurde der Raum portioniert und die Bewegung darin optimiert. Es wurde Tag und Nacht gefahren, ohne ungeplante Pausen. Pünktlichkeit wurde angestrebt und Verspätung bestraft. Im 16. Jahrhundert wurde bereits eine Beförderungsgeschwindigkeit von 7,5 Stundenkilometern als Norm angepeilt. Es wurden nicht nur Nachrichten transportiert, sondern auch Postreisende konnten im 18. Jahrhundert quer durch Europa reisen. Waren es vor der Etablierung des Postwesens ca. 30 Tage, die man zur Durchquerung Deutschlands benötigte, so waren es später mit den etablierten Postkutschensystemen nur noch 5 Tage. Insgesamt übte der regelmäßige Personenverkehr der Fahrpost eine starke Faszination auf die Zeitgenossen aus und er wurde mit Schnelligkeit, Verlässlichkeit und später sogar Komfort gleichgesetzt. Dank der Fahrpost stand es nun auch jedem gegen den Kauf einer Fahrkarte offen, planmäßig innerhalb eines flächendeckenden und auch engmaschigen Netzwerks aus Postkursen zu reisen. Man kann in diesem Zusammenhang gut und gerne von einer Revolution des Verkehrswesens sprechen, die im 18. Jahrhundert zur Demokratisierung des Reisens führte. Von Mannheim aus konnte man zumindest theoretisch problemlos nach Moskau fahren. Es gab Fahrpläne mit genauen Abfahrtszeiten und Umstiegsinformationen. Alles konnte mit dem Kauf von nur einer Fahrkarte getätigt werden. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts blieben die Kutschen, die Postkutschen, das Reisemittel für Überlandreisen schlechthin. Das Postwesen war aber auch für spätere Medien- und Fortbewegungsmittel prägend und diese bauten unmittelbar darauf auf, darunter Eisenbahn, Autobahn oder die Wochen- und Tageszeitung. Während also noch bis zum Spätmittelalter ein gewisses Prinzip der Langsamkeit vorherrschte, so zeichnen sich ab der frühen Neuzeit große Beschleunigungsprozesse ab. Ab dem 18. und 19. Jahrhundert wird Reisen dann nicht mehr überwiegend als Last angesehen und Mobilität wird zunehmend zum Inbegriff von Fortschritt, Glück und Freiheit. Mit der Industrialisierung folgt dann eine ganze Reihe an weiteren Revolutionen, als sich mit der Dampfmaschine, der Eisenbahn und später auch mit dem Fahrrad und dem Automobil alles noch einmal sensationell verändert. Die Kutschen verschwanden im Zuge der Entwicklung des Automobils nach und nach aus dem Straßenbild. Der Individualverkehr nahm mit der Entwicklung des Fahrrads zu. Das war das erste erfolgreiche und auch preiswerte Individualverkehrsmittel nach dem Reiten auf einem Tier. Auf dem Wasser stellte der Raddampfer schließlich eine Verkehrsrevolution dar, weil er aus eigener Kraft die Flüsse in beide Richtungen befahren kann. Auf dem Festland ermöglichte die Eisenbahn erstmals für alle Klassen der Bevölkerung Reisen über große Distanzen. Sie verbindet Dörfer mit Metropolen und Regionen untereinander. In den rasant wachsenden Städten kamen elektrische Straßenbahnen auf. Es begann die Zeit des Tourismus und des Berufsverkehrs. Erstaunlicherweise wurde schon Anfang des 20. Jahrhunderts die Verkehrssituation in Ballungsräumen immer stärker als Belastung empfunden. So schrieb die wirtschaftspolitische Zeitschrift Deutscher Volkswirt 1927: Der Verbrennungsmotor hat die in einer Großstadt sehr unangenehm fühlbare Eigenschaft, die verbrannten Gase auszustoßen. Die Luft an einem Verkehrszentrum besteht zum größten Teil aus Auspuffgasen der Automobile. Wenn man bedenkt, dass sich der Verkehr in den nächsten Jahren etwa verzehnfachen wird, dann wird man den Ruf nach dem elektrischen Betrieb in der Großstadt vom hygienischen Standpunkt aus verstehen können. Das Zitat stammt aus dem Jahr 1927. Ja, und heute? Da befinden wir uns mitten in einer generationenübergreifenden Mobilitätswende. Vor dem Hintergrund der Klimakrise, überlasteten Innenstädten, begrenzten Ressourcen, muss die Mobilität der Gegenwart und vor allem auch die der Zukunft immer nachhaltiger und effizienter werden. Dazu spreche ich jetzt mit Stefan Deppe, dem Leiter der BMW-Niederlassung in Mannheim. Grüß Sie, hi.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Deppe, sehen Sie uns im Allgemeinen als Gesellschaft und die Automobilindustrie im Speziellen auf einem guten Weg?
Absolut. Es ist eine extrem spannende Transformation und man kann hier wirklich von einem Marathon sprechen mit einzelnen Zwischensprints. Die BMW Group, das ist ganz klar, verpflichtet sich auf einen klaren Kurs für das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens. Und wir sind in diesem Marathon bereits 2013 losgelaufen mit dem BMW i3. Das war unsere Phase 1 und aktuell mit dem neuen BMW iX und unserem neuen BMW i4 befinden wir uns mitten in der Phase 2 des Transformationsprozesses. Und mit dem BMW i Vision Circular schließen wir die Phase 3 mit einem konsequent auf Materialkreisläufe ausgerichtetes Automobil aus 100% Sekundärmaterial ein und aus dann mit.
Der BMW-Slogan ist ja seit 50 Jahren circa Freude am Fahren. Geht das einher mit Nachhaltigkeit? Wollen die Kunden überhaupt nachhaltigere Autos aktuell?
Ja, absolut. Grundsätzlich aus unserer Sicht gibt es kein Luxus oder Premium ohne Nachhaltigkeit. Und wir haben einen ganz klaren Fokus auf die Kreislaufwirtschaft gerichtet, nicht nur mit Blick auf das einzelne Fahrzeug, sondern auch auf den gesamten Produktionsprozess und den Kreislauf bis hin zur Nutzungsphase des Fahrzeugs und anschließendem Recycling des Fahrzeugs.
Das heißt, es geht da auch nicht nur um die direkten Emissionen beim Autofahren, sondern auch um den Produktionsprozess mit grünem Strom etc. Und Recycling, Langlebigkeit von Autos.
Ja, an der kompletten Wertschöpfungskette des Fahrzeuges, bereits im Einkauf der Teile achten wir darauf, bis dann hinterher wirklich dann zum Zerlegen des Fahrzeuges, bis über die in der Mitte dann, wo man die Freude am Fahren dann wirklich erleben kann, an dem Nutzen, an der Nutzungsphase. Das ist ja das, was man ursprünglich eigentlich im klaren Fokus hat, aber wir denken viel weiter voraus und auch viel länger dann danach.
Wie ist so die Resonanz von Ihren Kunden, von BMW-Stammkunden? Die Emotionalität spielt ja auch eine große Rolle. Haben die richtig Lust auf die neuen E-Drive-Modelle?
Also wir stellen da eine sehr große Nachfrage, stellen wir fest. Und wir haben jetzt mittlerweile hier für Mannheim gesprochen, über 40%, wir nennen das Take-Rate, an den elektrifizierten Produkten. Also die Kunden stellen jetzt wirklich fest, dass eine Elektrifizierung eines Fahrzeuges den Spaß absolut nicht ausschließt, sondern haben wirklich richtig Freude daran, weil natürlich dieses Drehmoment eines Elektrofahrzeugs wirklich die typische Freude am Fahren auch wirklich auf die Straße bringt und das Ganze auch noch nachhaltig dann sich umsetzen lässt. Und das wird sehr, sehr positiv aufgenommen, das ist so.
Wie sieht es denn mit dem Anteil an Neuzulassungen aus mit elektrischen Antrieben beziehungsweise mit den Plug-in-Hybrid-Antrieben? Wie sieht das jetzt aus und wie wird das in Zukunft aussehen? Gerade wenn man jetzt in den Koalitionsgesprächen ist noch nicht ganz raus, wann quasi das Ende des Verbrenners stattfindet, aber es wird ja definitiv stattfinden. Ja. Wie ist da bei Ihnen die Entwicklung?
Also wir stellen wirklich fest, dass wir im Jahr 2021 knapp ein Viertel der Fahrzeuge elektrifiziert zugelassen haben werden, bis im Jahr 2030 dann 50% unserer Flotte elektrifiziert fahren wird und gehen davon aus, dass im Jahr 2023 schon die ersten 2 Millionen Autos von BMW dann elektrifiziert auf der Straße sein werden.
2023?
Ja.
Also in 2 Jahren?
2 Jahre.
Anderthalb Jahren.
Ja.
Und bis 2035, und das ist so vom Institut für Wirtschaft, ist das auch so eine Prognose, dass bis dahin die EU zum Beispiel auch ein Ende des Verbrenners in Sicht stellt. Das sind wahrscheinlich nur bei den Neuzulassungen, nehme ich an.
Ja.
Genau. Und sehen Sie das machbar, dass die Automobilindustrie da auch, also jetzt bei BMW und auch bei den anderen, bei der Konkurrenz?
Also aus unserer Sicht ist eine hundertprozentige Elektrifizierung ist möglich. Mhm. Da ist einfach grundsätzlich natürlich ein Thema der Ladeinfrastruktur. Das heißt, wir brauchen auch die Knotenpunkte, wo wir die Fahrzeuge aufladen können. Das wiederum ist ein wirklich ein Mammutprojekt. Das werden wir auch als Hersteller nicht alleine stemmen. Da sind wir auf Versorger dann auch angewiesen. Wir haben aktuell einen Joint Venture mit Ionity, die weitere 4000 Ladepunkte aufbauen. Aber, und das hat unser Vorstandsvorsitzender Oliver Zipser auch gerade nochmal gesagt in den letzten Tagen, dass wir aktuell einen Fuhrpark auf der Straße haben, der Faktor 5 zur bestehende Ladeinfrastruktur darstellen. Das heißt, momentan ist das Laden von Fahrzeugen stellt eine Herausforderung dar.
Also da muss definitiv noch von staatlicher Seite nachgebessert werden.
Ja, das ist definitiv der Fall. Ja.
In der Debatte um die Elektroautos, da geht es auch ganz häufig um selten erdenden Batterien. Aber wenn man das jetzt genau betrachtet, dann werden die in E-Batterien auch gar nicht verwendet, sondern eher im Elektromotor. Aber wie auch immer, wie geht BMW mit diesem Thema seltene Erden um?
Also für uns ist ganz klar, wir verwenden keine seltenen Erden in Elektroantrieben. Also in unseren Batterien wurden und werden grundsätzlich keine seltenen Erden verbaut. Und seit diesem Jahr, also in der 5. Generation der Elektrofahrzeuge, verzichten wir komplett auf die Verwendung von seltenen Erden.
Das, was da oft mitschwingt oder auch eher gemeint ist, ist halt Kobalt und Lithium in den E-Batterien. Und da ist der Abbauprozess ja zweifelsohne auch bedenklich in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Umweltschäden.
Natürlich ist das heuchlerisch, wenn man das jetzt allein der E-Mobilität anlastet, weil es bei Laptops, bei Smartphones, bei Stahllegierungen, pipapo, eigentlich keine Rolle spielt. Ja? Das wird immer nur auf die E-Mobilität verwendet. Ja. Wie gehen Sie bei BMW mit der Problembehaftung von Arbeitsbedingungen und Umweltschäden in puncto Lithium und Kobalt um?
Ja, wir sind uns unserer Verantwortung da vollumfänglich bewusst und verpflichten uns bereits seit 2014, inklusive aller Lieferanten, zur Einhaltung von den Umwelt- und Sozialstandards, die wir vorgeben. Die BMW Group kauft direkt bei Minen in Marokko und Australien ein und leitet diese weiter an die Batteriehersteller zur Batterieherstellung, um hier eine maximale Transparenz in diesem Prozess herzustellen und auch sicherzustellen, dass das genauso passiert.
Gerade auch im Punkto begrenzte Ressourcen ist Nachhaltigkeit auch ein immer wichtiger werdendes Thema. Welchen Stellenwert hat denn Recycling und kann man davon ausgehen, dass die Autos immer langlebiger werden?
Ja, wir sind absolut davon überzeugt, im Kampf gegen den Klimawandel und im Umgang mit den Ressourcen ist das wichtige Thema natürlich für unsere gemeinsame Zukunft und wir bekennen uns da klar zu unserer Verantwortung. Das heißt, die Reduktion der gesamthaften CO2-Emissionen ist bis 2030 über den gesamten Lebenszyklus von der Lieferkette über die Produktion bis zur Nutzung in einer Reduktionsphase um 40%. Und bis 2030 werden wir in unseren Werken die Reduktion von CO2-Emissionen um 80% reduzieren. Die Phase 1, die wir eingeleitet haben mit dem Project I, wie ich eben sagte, den BMW i3, den wir in Serie gebracht haben, war ein wichtiger Meilenstein. Die Phase 2, wo wir jetzt ein gleichzeitiges Angebot haben von Verbrenner, hybriden Fahrzeugen und elektrifizierten Fahrzeugen, also vollelektrischen Fahrzeugen. Die Phase 3, die neue Klasse, da werden wir das Thema des Sekundärmaterials um 50% reduzieren. Das heißt, wir werden das ganze Thema kompromisslos elektrisch, digital und zirkulär auch auf- und ausbauen.
Nun ist es ja auch so, dass immer weniger junge Erwachsene Neuwagen kaufen, nicht nur bei uns. In den USA ist das zum Beispiel auch so ein Zeichen der Zeit und einen Führerschein machen. Natürlich wird der Individualverkehr weiterhin noch lange Zeit große Bedeutung besitzen. Aber es verschiebt sich was in puncto Besitz und Zugänglichkeit. Wie sehen Sie das? Gibt es auch Carsharing-Modelle bei BMW?
Also wir stellen hier ganz klar einen Weg Richtung Nutzung anstelle Besitz fest, haben aber auch in der Pandemie einen deutlichen Fokus auf die Nutzung des eigenen Fahrzeuges festgestellt und haben mannigfaltige und langjährige Erfahrungen auch mit dem Konzept Drive Now, was wir in vielen großen deutschen Großstädten eingesetzt haben. Und jetzt mit Free Now in der Kooperation sehen wir uns hier wirklich sehr gut aufgestellt.
Okay, und können Sie sich dann noch vorstellen, dass im Zuge der Mobilitätswende dann mittel- oder langfristig von Seiten BMW immer mehr Autos auch an Fuhrparks oder an Flotten verkauft werden?
Also wir haben momentan einen Anstieg in der Nutzung der Flottenfahrzeuge. Das getrieben natürlich auch durch das Thema des ganzheitlichen Service- und Nutzungskonzepts Gedanken. Das ist allerdings auch auf den individuellen Privatkundenverkehr genauso ausrollbar. Dort gibt es Servicepakete, Nutzungspakete, Versicherungspakete, all diese Themen mit Finanzierungsangeboten. Wenn man das sauber und nutzerorientiert steuert, kann man das auch für den personenindividuellen Nahverkehr genauso ausrollen.
Wie sieht es denn in puncto künstliche Intelligenz aus mit der Kommunikation der Fahrzeuge untereinander? Was kann das für Vorteile bringen für die Beweglichkeit im Raum?
Ja, grundsätzlich ist die künstliche Intelligenz, KI, ist im Zusammenhang mit unseren Hochleistungsrechnern, die wir in München und Shanghai stehen haben, einer leistungsfähigen Sensorik mit einem klaren, deutlichen Vorsprung in der Verkehrssicherheit einhergehend. Das Thema ist die Datenverfügbarkeit natürlich innerhalb dieser Fahrzeuge, was dann ein persönliches Wohlergehen und Sicherheitsbefinden dann auch mittel- und langfristig angehen wird, um mit diesem Fahrzeug auch eine klare Zukunftsausrichtung zu haben. Das heißt, je sicherer ich mich einem Fahrzeug fühle, je mehr Fahrassistenzsysteme ich habe, die positiv für mich wirken, gerade im morgendlichen Berufsverkehr. Ich kann noch mal eine E-Mail schicken, ich kann noch mal aus dem Fenster schauen, ich kann noch mal ankommen. Das wird uns sehr deutlich und sehr positiv dann im Sinne des Convenience-Gedanken auch während des Autofahrens dann zukünftig immer mehr begleiten, ja.
Das ist auch wirklich was, worauf ich mich freue. Für mich wäre das ein Freizeitgewinn, den ich unglaublich schätzen würde. Autonomes Fahren und die Zeit sinnvoll nutzen, um sich auch Arbeit oder Vergnügen hinzugeben, zu lesen.
Ja, wir testen das gerade. Das heißt, wir bauen gerade in Tschechien, in Sokolov, bereiten wir die Testumgebung für das automatisierte Fahren vor. Unsere Systeme, die wir aktuell in den Fahrzeugen verbauen, die gehören zu den besten auf dem Markt. Und wir glauben, dass das die Zukunft der individuellen Mobilität auch prägen wird. Genauso wie Sie gesagt haben, es ist ein Zugewinn an Beruhigung, das ist Entspannung, das ist eine Verlängerung der Freizeitphase während des Autofahrens. Und am Beispiel des neuen Technologiebaukastens, den wir in unserem neuen BMW X haben, da kann man das enorme Potenzial sehen, was die konsequente Weiterentwicklung des automatisierten Fahrens heute auch schon für die nächsten Jahre dann haben wird.
Zum Schluss noch ein Zitat aus der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Ein Zitat, das so ähnlich gerne Kaiser Wilhelm zugeschrieben wird. Das hat aber so wohl nie gesagt, das ist zumindest nicht nachweisbar. Aber es gibt zum Beispiel auch einen Präsidenten einer großen amerikanischen Bank, der Michigan Savings Bank, der das 1903 gesagt. Er hat gemeint, das Pferd wird es immer geben, Automobile hingegen sind lediglich eine vorübergehende Modeerscheinung. Was sagen Sie, werden wir in 100 Jahren noch das Auto haben?
Ein absolut klares Ja.
Vielen Dank an Sie, Herr Deppe. War ein schönes Gespräch und ich freue mich auf das autonome Fahren der Zukunft.
Danke sehr.
An dieser Stelle sind wir jetzt auch schon am Ende der Podcast-Folge angelangt. Wer sich weiter mit dem Thema Mobilität beschäftigen möchte, der kann sich schon jetzt auf die kulturhistorische Sonderausstellung Die Normannen freuen. Diese startet ab September 2022, denn das Geheimnis des mittelalterlichen normannischen Erfolges lag in ihrer räumlichen und auch geistigen Mobilität begründet. Dazu finden Sie in unserer Podcast-Mediathek auch bereits eine Folge. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Norman Schäfer. Machen Sie es gut, schalten Sie wieder rein und bleiben Sie uns gewogen und vor allen Dingen gesund. Ciao und bis bald. Alle weiteren digitalen Angebote der Reichs-Engelhorn-Museen finden Sie unter digital.rem-mannheim.de.